die Journalisten, der Großteil der Medienbubble hat einen ganz großen Teil dazu beigetragen, dass die Corona-Zeit so abgelaufen ist, wie sie abgelaufen ist. Und heutzutage, klar, jetzt stellen sie sich hin, Christina Berndt und wie sie alle heißen, ne? Oder gut, nein, Namen sind jetzt egal, aber ne, die SZ, die Zeit und sonst was, die so viel kaputt gemacht haben und die so mitgemacht haben. Ja, und jetzt ja, ist halt so ein bisschen Schulterzucken. Also viele davon haben eigentlich das moralische Recht abgegeben, Journalist sein zu dürfen, wenn Sie mich fragen.
Personen und Perspektiven vor Ort.
So, und dann heiße ich besonders herzlich willkommen der Mann, der hier so schon sommerlich gekleidet, ja, im weißen Hemd, Ärmel hochgekrempelt, neben mir sitzt. Ja, Philippe de Bion, herzlich willkommen. Seit Herbst des vergangenen Jahres Chefredakteur vom Nordkurier. Ich darf Sie mal kurz vorstellen. Solange können Sie in Ruhe suchen, ob das Mikrofon geht. Ja, ich stelle Sie noch mal so kurz vor. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Wenn was nicht stimmt, dann korrigieren Sie mich. Ja, 1977, geboren in Wiesbaden, aufgewachsen in München und wohl im Alter von 21 Jahren nach Berlin gekommen, 1998. Ja, stimmt auch, sehr schön. Journalistisch gearbeitet, wohl viele Jahre bei ProSieben und Sat.1 und dann bei verschiedenen Berliner Medien und seit 2023 im Berliner Büro vom Schwäbischen Verlagshaus und seit Herbst 2024 Chefredakteur von, sage ich jetzt mal, ich bin ja auch Leser von unserem Nordkurier, ja. Ja, ich weiß, dass Herr de Bion verheiratet ist. Und aus dem Gespräch, was wir hatten, um mühsam einen Termin zu finden.
Herr de Bion ist nicht verheiratet.
Ist nicht verheiratet?
Nein.
Ich weiß gar nicht, ob sowas schon mal hier vorne saß. Aber ich bin überzeugt, saß schon. Ja, also.
Ja. Ich war's auch noch nicht.
Ja, vielleicht kommt's ja noch. Ich weiß, dass es bei manchen noch so kommt. Ja, ja. Aber ihr hat, ich weiß, ich kann das doch trotzdem nennen, dass sie zwei Jungs haben.
Ja. Ich habe zwei Jungs und eine tolle Frau und die gehören auch alle zusammen, ja. Und wir haben auch einen Familienring, aber wir haben uns kennengelernt und dann ging das alles hoppla hopp und dann kam das erste Kind und dann hat es geheißen, naja, aber ich will, wenn, dann will ich feiern und das geht ja mit dieser Murmel dann nicht, ne? Und ich dachte, gut, dann verschieben wir es nochmal. Und dann kam das zweite Kind und dann hat es wieder geheißen, nee, wenn will ich eine richtige hübsche Braut sein, die auch drei Tage feiern kann. Und ja, und jetzt sind es irgendwie über 10 Jahre geworden und jetzt, also irgendwann kommt es schon noch. Frau Marsal weiß das, der habe ich es mal
Also ich habe in meiner langen Zeit, ich glaube, 3 Ehepaare gehabt, die haben zu ihrer Silberhochzeit kirchlich geheiratet. Die haben damals bedauert, dass sie nicht kirchlich geheiratet haben und haben dann zu ihrer Silberhochzeit sich trauen lassen. Also zu so einem Schritt ist, glaube ich, jederzeit die Möglichkeit. Ja. Aber ich wollte damit sagen, aus dem Gespräch habe ich entnommen, dass ihnen Familie sehr wichtig ist. Ich fand so schön, wie Sie erzählt haben, wir haben nämlich mühsam nach einem Termin gesucht. Einen Termin mussten wir ja absagen. Und ich fand so schön, wie er, wir hatten dann einen Termin und dann sagten, nee, das geht nicht. Da habe ich Stalldienst. Meine Jungs sind irgendwo mit Pferden beschäftigt und da bin ich eingetragen und da kriege ich Krach zu Hause. Können wir nicht machen. Das fand ich eigentlich herrlich. Also, dass in Familie, glaube ich, doch sehr wichtig ist und ihre Jungs.
Ja, natürlich.
Ja.
Und das hätte auch richtig Ärger gegeben, glauben Sie es mir. Und den wollen Sie nicht mit meiner Frau haben.
So, ich hoffe, Sie können ihn verstehen. Sie geben mir bitte ein Zeichen, wenn er nicht zu verstehen ist. Ich will gleich mit dem Ersten anfangen. Was hat Sie eigentlich gereizt, Journalist zu werden?
Naja, ich war in der Schule schon immer derjenige, der immer, wenn er was wusste, erzählen wollte. Ich weiß übrigens was und der es unbedingt weitererzählen wollte. Also es wäre jetzt, geschwindelt zu sagen, dass ich mit 15 die Welt verbessern wollte. Das stimmt gar nicht. Ich wollte sie auch nicht verschlechtern, aber ich bin extrem neugierig und ich erzähle wahnsinnig gerne. Das sind so die beiden wichtigsten Dinge für einen Journalisten.
Ja, wenn Sie so an die Zeit denken, wo Sie angefangen haben, und heute im vollen Beruf sind? Hat sich das bestätigt, was Sie dachten, was Sie sich vorstellten?
Naja, da sind wir eigentlich schon voll im Thema. Bis 2020 habe ich es gedacht, ja. Und seitdem ist es ein bisschen anders.
Ja, okay. Ich denke, da kommen wir noch drauf. Kommen wir noch tiefer drauf, ja. Ja, ich frage mal als völlig Unbefangener. Das Einzige, was ich weiß von Ihrem Tagesablauf, das hat sich auch aus dem Gespräch ergeben, dass Sie um 5 Uhr aufstehen. So, wie füllen Sie denn sonst den Tag aus? Der ist ja dann ziemlich lang. Jetzt sitzen Sie abends um 18 Uhr hier, also werden Sie wahrscheinlich heute kaum vor 22 Uhr zu Hause sein. Wie läuft so ein Tag ab beim Chefredakteur?
Also bevor der Chefredakteur ist, steht er um 5 auf, freut sich über seine halbe Stunde, die er für sich hat. Die braucht er nämlich, sonst funktioniert er nicht. Ich stehe noch vor meiner Katze auf, wohlgemerkt, kein Witz. Dann wird der Kater geweckt, ein bisschen älter, dann kriegt der Kater Essen. Nachdem ich meinen ersten Kaffee hatte, dann werden die Kinder geweckt. Und dann wird ein Kind noch in die Kita gebracht. Und dann fahre ich wahlweise nach Neubrandenburg oder nach Schwerin, gern auch mal nach Rostock. Manchmal auch in unserem Berliner Büro oder zu anderen Terminen. Und dann gibt es so ein paar Konferenzen, die wir haben. Einmal um 9.30 Uhr, wo Themen besprochen werden. Einmal um 12 Uhr, aber ich schaff's relativ häufig nicht, weil das so... Also wenn ich jetzt sagen würde, ständig will jemand was von einem, dann klingt das genervt und das ist es nicht. Aber es ist wirklich, jeder arme Herr Schulze weiß das inzwischen. Am Anfang dachte immer, ich würde ihn anschwindeln, wenn ich sage, ich kann gerade nicht, ich rufe dich zurück. Aber inzwischen weiß er, dass das stimmt. Ja, es ist halt, es passiert so wahnsinnig viel und man muss halt im Prinzip eigentlich den ganzen Tag Entscheidungen treffen. Machen wir das? Machen wir das nicht? Gehen wir den Ärger ein? Gehen wir den Ärger nicht? Machen wir jenes? Machen wir jenes nicht?
Sie sprechen das schon an. Also ich ahne jetzt um diese ständigen Entscheidungen. Wenn ich die Zeitung, also bei uns in Schönfeld kommt die Zeitung ungefähr um 3 und ich nehme sie in der Regel um 6 aus dem Kasten. Wenn die Zeitung, also ich dann in der Hand habe, ich gehe jetzt mal von der Printausgabe aus, ja, bis das soweit ist. Ich habe da so gar keine Vorstellung, welchen Anteil hat dann der Chefredakteur an diesem Blatt?
Also ich sag mal so, ich war ja davor lange bei der Berliner Zeitung, ne? 13 Jahre. Da hatte der Chefredakteur eigentlich jede Seite mehr oder weniger gesehen. So. Beim Nordkurier und der Schwäbischen Volkszeitung geht das gar nicht. Ich meine, wir haben über 20 Lokalausgaben. Ich würde das zwar gerne machen, aber das, selbst wenn ich den ganzen Tag nichts anderes machen würde, ich würde es zeitlich gar nicht hinbekommen. Im Idealfall hat der Chefredakteur gibt da die publizistische Leitlinie ungefähr vor, wie er sich das so vorstellt. Ich glaube, das gelingt uns mehr und mehr eigentlich sehr gut. Also, dass quasi man, wie soll ich sagen, man auf jeder Seite den Geruch des Chefredakteurs mit drauf hat. Ob das immer so klappt, weiß ich nicht. Und das muss auch nicht immer ganz wichtig ist, das muss auch nicht immer meine Meinung sein. Ne? Also wir können alles in die Zeitung schreiben, selbst wenn ich das nicht richtig finde, Hauptsache es stimmt und es ist wahr. Ne? So. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann habe ich da schon auch einen Anteil dran.
Sie haben jetzt gerade gesagt, die publizistische Leitlinie. Können Sie das näher beschreiben? Wie sieht Ihre publizistische Leitlinie aus?
Ich sag mal so, es gibt ja Zeitungen, die sind eher linksorientiert, es gibt Zeitungen, die sind eher rechtsorientiert, es gibt Zeitungen, die sind eher liberal orientiert. Ich finde, eine Zeitung sollte eigentlich keine wirkliche politische Orientierung haben. Ich finde ja auch, Achtung, jetzt oute ich mich, dass man als Journalist eigentlich auch nicht wählen sollte. Weil wenn man als Journalist wählt, ist man automatisch nicht mehr neutral. Ich kann nicht heute die AfD wählen und danach kritisch über Chrupalla schreiben. Ich kann nicht die Grünen wählen und danach kritisch über Habeck schreiben. Das wird kein Mensch machen. So. Und eine Zeitung sollte tatsächlich so ungefärbt wie möglich über das schreiben, was ist. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Das ist dann vielleicht greifbarer, als hier der Herr Vance, ne, der Trump der Zweite sozusagen, als er seine Rede gehalten hat. Da schwemmt er ja Also die war gerade gehalten auf der Münchner Sicherheitskonferenz und überall konnte man mit einmal lesen, was er da gesagt hat und wie das einzuordnen ist und wie schlimm das ist oder wie toll das ist oder wie brutal das ist und Gnade uns Gott, Entschuldigung, ne? Also wurde ja ganz, ganz viel gesagt. Es war aber nun mal eine Rede, die hat er erstens auf Englisch gehalten und zweitens war die nur im Netz zu sehen. Also das heißt, ganz viele Journalisten haben eingeordnet, das Unwort des Jahrzehnts für mich, und haben den Leuten erklärt, was er da gesagt, in ihren eigenen Worten. Was aber niemand gemacht hat, ist diese Rede im Wortlaut von A bis Z einfach mal zu übersetzen und abzudrucken, zu sagen, guck mal, das hat er gesagt. Und das ist für mich Journalismus, ne? So, oder auch das ist für mich Journalismus, dass man den Leuten sagt, pass mal auf, darum geht es, aber ihr seid schlau genug, eure eigene Meinung darüber zu bilden. Ich glaube, das ist die Aufgabe von Journalisten.
An der Reaktion merken Sie, dass das viele erfreut hat. Mich hat es auch erfreut. Ich fand es sehr schön, als ich sie dann selber wirklich auch lesen konnte. Ja, ich bin auf Sie aufmerksam geworden, auf Ihren Namen aufmerksam geworden im Zusammenhang mit der Corona-Berichterstattung. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das Erste war, was bei mir ankam, war die Berichterstattung über den Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag. Vielleicht, es wäre schön, wenn Sie da noch mal so ein bisschen erzählen können, was da abgelaufen war und was dann zu so einer Kontroverse ging. Ja, wo ja auch, ich weiß jetzt nicht wer, vom Landtagspräsidium oder so weiter, Sie angegangen ist.
Angehen wollte. Ja, das war gut, das war ja schon länger her, ne? Oder die Corona-Zeit war da ja im Prinzip schon vorbei und es gab im Brandenburger Landtag den zweiten Untersuchungsausschuss. Ja, aufgrund der Mehrheitsverhältnisse kann die AfD den einsetzen, ne, kann ihn durchsetzen, weil sie genügend Stimmen haben. Da gab es den zweiten Untersuchungsausschuss und da waren hochkarätige Gäste, ne, und alle vorgeladen wurden und mussten Rede und Antwort stehen. Und jetzt gibt es im Brandenburger Landtag so eine ganz lustige Regel, die ich davor nicht wusste. Also erstens muss man sich da anmelden, wenn man da hin will. Ich glaube, Sie waren da, oder?
Genau.
Da gibt's so, man muss sich anmelden, wenn man da hin will. Das hatte ich nicht gemacht. Und da haben die schon gesagt, ja, dann können Sie nicht rein. Ich sage, doch, ich will da aber rein, weil das ist ja hier Landtag, das ist ja öffentlich. Und gut, nach einem Hinweis haben sie mich reingelassen. Dann gibt's da so eine zweite komische Regel. Man darf da drin nicht fotografieren. Also, ich meine, das ist ein Landtag und da reden Politiker miteinander, also habe ich fotografiert. Und dann gibt es ja noch so eine dritte komische Regel. Es gibt da Akten und Unterlagen, aus denen man, also die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Das sind Gesetzeslagen, das kann man so sehen, aber es ist halt Aufgabe der Journalisten, denke ich, wenn man Unterlagen hat, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, dass man halt dann der Öffentlichkeit sagt, was da drin steht, weil ansonsten bräuchte man uns ja nicht, sonst bräuchte man nur die Pressestelle vom Landtag. Naja, und das haben wir dann auch gemacht und haben dann darüber berichtet und das fand dann der Landtag nicht sonderlich prickelnd. Sie haben sich aber nicht bei mir beschwert, sondern die haben an den damaligen Chefredakteur Herrn Kortz einen Brief geschrieben. Ein Bitterbösen, in dem mehr oder weniger verlangt worden ist, man möge mich rausschmeißen, wie ich dazu kommen würde, aus als vertraulich eingestuften Akten zu zitieren, ob mir denn nicht bewusst gewesen sei, dass man da eben nicht draus zitieren dürfte und außerdem, da ich da nicht angemeldet gewesen sei, würde jeglicher Beweis fehlen, dass ich überhaupt an den Sitzungen teilgenommen hätte und vielleicht würde das ja auch alles gar nicht stimmen und dann der freundliche Hinweis an den Herrn Kortz, also meinen damaligen Chef, vielleicht hätte er die Möglichkeit, das zu überprüfen, ob ich überhaupt da saß oder ob ich quasi ihm einen Bären aufgebunden hätte und quasi Fake News produziert hätte. Das stand alles in dem Brief.
Wie ist das denn ausgegangen?
Ja, Herr Kortz rief mich an und einen meiner besten Freunde und damaligen Oberchef Jürgen Bladek. Die riefen an und sagen, hier ist ein lustiger Brief gekommen, pass mal auf, wir lesen ihn dir mal eben vor. So, naja. Ja, und dann haben wir überlegt, was machen wir auf dem Brief und hier und zack. Und dann, ja, wie beweisen wir denn jetzt, dass du da warst? Ich habe Selfies gemacht. Ja, super. Ja. Und dann haben wir dem Herrn von Landtag, dem Pressesprecher, einen sehr scharfen Brief zurückgeschrieben, wo es um Presseverständnis ging und um Bedrohung und dass wir dachten, die Zeit, dass Journalisten eingeschüchtert werden können, sei eigentlich vorbei und ob er sich nicht vielleicht einen anderen Beruf suchen will. Wir haben wirklich sehr scharf geantwortet und damit den Brief auch wirklich jeder liest, haben wir gesagt, dass wir aus Transparenzgründen seinen Brief an die Chefredaktion und unsere Antwort darauf auch wortlaut abdrucken, im Internet veröffentlichen und alles. Und das haben wir auch gemacht.
Was sind da für Reaktionen drauf gekommen?
Also von ihm selber kam gar keine Reaktion. Die Landtagspräsidentin rief dann ein paar Tage später tatsächlich an und rief beim Herrn Kortz an und sagte, ja, sie würde uns da jetzt einladen und wollte sich entschuldigen. Und da war ich dann aber ein bisschen bockig, bin ich auch immer noch. Ich habe gesagt, sie kann da ja nichts dafür, sie hat diesen Brief nicht geschrieben, solange sich der Herr nicht selber bei mir, also der muss sich ja nicht mal entschuldigen, sondern er soll mich einfach mal anrufen und mir erklären, was mit ihm los ist. Und dann können wir da gerne drüber diskutieren, gerne auch mit Mikros, gerne auch vor Kameras. Und dann räumen wir das aus der Welt oder wir streiten uns, räumen das nicht aus der Welt, auch okay. Aber wenn er das macht, dann ja und vorher, nein danke, vorher werde ich wiederkommen, wenn ich es spannend finde.
Jo. Wie geht's Ihnen persönlich? Das ist ja jetzt so ein Beispiel. Ich vermute mal, Sie haben das noch in zig anderen Fällen erlebt. Wie geht's Ihnen so mit Medienschelte, mit öffentlicher Schelte? Mussten Sie sich dran gewöhnen, das wegzustecken? Perlte das von Anfang an ab? Verfolgt Sie das noch abends? Tragen Sie das noch eine Weile mit sich? Das wäre ja alles gut erklärbar. Da kann ja jeder unterschiedlich damit umgehen.
Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, Medienschelte, also früher, als ich noch jünger war, wo man dann auch, ich weiß nicht, vielleicht Angst hatte, oh Gott, jetzt hat man berufliche Nachteile, wenn man Fehler gemacht oder so. Ja, aber inzwischen, die letzten 10 Jahre, also wirklich nicht. Ich mache jetzt nicht auf dicken Matz. Es ist wirklich so, es interessiert mich überhaupt nicht. Genauso, wenn der Presserat, dieses seltsame Organ, das von sich behauptet, es dürfte bestimmen, was richtig und was, ist mir vollkommen egal. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, wir haben einen Fehler gemacht und die Schelte ist berechtigt. So, das passiert. Da sind wir nicht vorgefallen. Ist aber völlig okay. Dann stellt man sich hin und sagt, pass auf, ich habe was falsch gemacht und das war nicht richtig und ich versuche das wieder gerade zu rücken. Okay. Oder man sagt, wir haben Schaden angerichtet, das tut uns leid und wir entschuldigen uns. Oder ich entschuldige mich, habe ich auch kein Problem damit. Oder aber die Kritik ist nicht gerechtfertigt und dann interessiert es mich nicht. Und dann ist mir das wirklich egal.
Das ist ja wunderbar. Da hat ja Herr de Bion eigentlich allen Grund, dem Herrn zu danken, dass er so ein dickes Fell bekommen hat.
Ja, dem vielleicht ein Stück weit auch. Ich nenne es eher das Universum, aber ja. Aber ich sage Ihnen was, das ist eigentlich was, hier bei den Kollegen, da können es bezeugen, das ist eigentlich was, das kann man vielleicht mit 25, hat man das noch nicht. Aber wenn man Journalist ist und ich mache, sag mal so, in meinem Alter ist sowieso ab 45 aufwärts, dann sollte man schon eine gewisse Angstfreiheit besitzen. Ansonsten kann man den Job nicht richtig machen. Also das ist wirklich so. Und dieses, ich will mich da jetzt nicht irgendwie rein verschwurbeln, aber also als ich den Job gelernt habe, das war Ende der 90er und ich habe Axel Springer gelernt, ne? So. Und da war das von Anfang an klar, wenn du diesen Job machst, wird dich da draußen keiner mögen. Und das war damals auch normal. Und dieses, dass Journalisten von allen gemocht und gelobt werden müssen, ne? Das ist auch so eine Zeitgeistfrage, das ist erst in den letzten 10 Jahren hochgekommen. Also wenn ich sehe, dass sich Journalisten heutzutage freuen, weil sie Preise und Auszeichnungen der Bundesregierung bekommen, also jeder anständige Journalist muss das ablehnen. Das.
Wir waren jetzt gerade bei der Corona-Zeit, ich würde noch ein bisschen dabei gern bleiben. Welche Gedanken haben Sie denn, wenn Sie auf die mediale Berichterstattung während der Corona-Zeit blicken?
Dann machen Sie jetzt aber ein Fass auf.
Gerne. Es erfrischt, wenn Sie da erzählen.
Tja, ich weiß es. Also ich sag mal so, dieses riesengroße Medienversagen, was da stattgefunden hat. Warum die Leute so Oder anders. Die gesamte, oder 80% der Gesellschaft haben nicht mehr versagt, weil dann hätten sie einfach nur was falsch gemacht, sondern haben mitgemacht und haben proaktiv was Falsches getan. Das ist was anderes als Versagen. Und das, deswegen stört mich mittlerweile der Ausdruck Medienversagen, weil Medienversagen bedeutet ja, die Leute hätten es nicht besser, sie wussten es nicht besser, ne? Und sie wollten was Gutes machen und das ging daneben. Ja, die gab es sicherlich auch. Aber ich erinnere mich an Diskussionen, das kann ich gerne sagen, im Berliner Verlag mit der damaligen Leiterin, den Namen sage ich nicht, der Gesundheitsredakteur, wo wir uns tierisch gefetzt haben. Und ich meine, wenn Sie da alle bei Corona so denken wie Sie und ich, dann wissen Sie, dass die Berliner Zeitung ja relativ, na, also wir haben gut dagegen gehalten. So, und die damalige Leiterin der Gesundheitsredaktion brüllte dann in einem ersten Meeting, wie man das heutzutage nennt, wo es um die Berichterstattung ging, warum wir denn so querdenken würden. O-Ton, sagt sie, es kann ja wohl nicht wahr sein, was ihr hier macht. Es ist doch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Maßnahmen der Regierung umgesetzt werden. O-Ton, genauso. Wir haben die dann wenig später entsorgt und sie wurde dann Pressesprecherin bei der Leopoldina. Ja, Sie dürfen lachen, passt. So, auf jeden Fall. Und da gab es viele Kollegen, die so gehandelt haben, die sich so überzeugt davon waren, dass sie das Richtige tun, dass sie bestimmen dürfen. Und wissen Sie, also ich komme ja wie gesagt aus München, ich bin Wessi. Meine Frau kommt aus Thüringen, aus Greiz, ist jetzt 80 geboren, 45. Da muss man vorsichtig sein. Also das heißt, die hat die ersten Jahre DDR noch mitgekriegt, die kennt das noch, ne? Und sie hat immer gesagt, du, was regst du dich da so auf? Ich kenne solche Leute, ich weiß, wie das ist. Das ist so, ich habe es nicht für möglich gehalten, ne? Aber die Journalisten, der Großteil der Medienbubble hat einen ganz großen Teil dazu beigetragen, dass die Corona-Zeit so abgelaufen ist, wie sie abgelaufen ist. Und heutzutage, klar, jetzt stellen sie sich hin, Christina Berndt und wie sie alle heißen, ne? Oder gut, nein, Namen sind jetzt egal, aber ne, die SZ, die Zeit und sonst was, die so viel kaputt gemacht haben und die so mitgemacht haben. Ja, und jetzt ja, ist halt so ein bisschen Schulterzucken. Also viele davon haben eigentlich das moralische Recht abgegeben, Journalist sein zu dürfen, wenn Sie mich fragen.
Inzwischen ist ja doch eine ganze Menge passiert. Also gerade wenn ich jetzt ans letzte Jahr denke, zunächst sind ja die RKI-Files veröffentlicht worden, dank des Engagements von Paul Schreier. Aber ja,
und Aya Velasquez, bitte.
Ja, das hätte ich noch gesagt. Ja, in der nächsten, also erst war es ja geschwärzt und danach sind sie ja, die haben gerade den Namen gesagt, dank Aya Velasquez noch ungeschwärzt gänzlich veröffentlicht worden sind. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich habe den Eindruck, das wird, was da veröffentlicht wird, nur von wenigen wahrgenommen. Mir ist das wieder so ganz markant bewusst geworden. Ich weiß nicht, ob Sie das hier auch verfolgt haben. Neulich wurde ja Nena 65 und Sie haben ein Loblied auf Nena gesungen und sie gelobt, also für ihr Mut und ihre Offenheit. Und am selben Tag, ich weiß nicht, in welcher Zeitung das erschien, erschien also ein...
In der Schwäbischen.
Ein übler Artikel, wo sie also niedergemacht wurde, ja, von jemand, der mal früher Anhänger war. Und das war also jetzt, Nena war für ihn erledigt. Und da denke ich, also eigentlich kann ja jemand, der irgendwo jetzt mal diese veröffentlichten RKI-Files irgendwo mal wahrgenommen hat, er müsste ja zumindest still sein. Ist ja wohl das Mindeste. Oder wie sehen Sie das?
Ich sag's mal wertfrei so. Ich glaube, viele Leute, wenn sich die Leute eingestehen würden, was sie angestellt haben in der Zeit und was sie mitgetragen haben, ne, und wie sie ihre Kinder unter Masken gezwungen wurden, wie sie die Kinder haben impfen lassen, ne, so. Also angenommen, ich hätte meine Kinder impfen lassen, ne, aus gutem Glauben und weil ich dem Herrn Spahn geglaubt habe und weil ich dem Herrn Lauterbach geglaubt habe und dem Herrn Drosten alles drum und dran, ne, so. Also gar nicht aus böser Absicht, sondern einfach ein bisschen scharf tun, sage ich mal, ne, so. Jetzt lasse ich meine Kinder impfen. Jetzt kommen da so Schwurbler wie der de Biondi Velasquez, der Barocker an, und veröffentlichen einfach so die RKI-Files. Dann lese ich mir das durch Und dann sehe ich, ach du Scheiße, das stimmt ja alles, was die ganzen letzten Jahre erzählt haben. Und dann lese ich mir das weiter durch und dann steht da drin, ach je, 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 mit was habe ich meine Kinder da, was habe ich denen da injizieren lassen? Und dann lese ich das nochmal weiter und dann weiß ich, ach du Scheiße, vielleicht habe ich meinen Kindern ihr Leben versaut und ich weiß es einfach nicht. Also wenn ich mir das eingestehe, dann werde ich ja meines Lebens nicht mehr glücklich. Und ich glaube, das geht ohne Witz ganz, ganz vielen Menschen so. Ich glaube wirklich, das ist ein Schutzreflex, einen Kopf in den Sand stecken, weil wenn sich der Großteil der Bevölkerung eingestehen würde, was sie falsch gemacht haben, was sie möglich gemacht haben, was sie mitgetragen haben und nochmal, was sie, gut, ich habe meine, also nicht ich, ne, aber ich habe zum Beispiel meine Oma oder meine Mutter allein im Krankenhaus sterben lassen und ich weiß, wie schrecklich sie das fand und hey, ich hätte eigentlich bei ihr sein können. Ich habe es aber nicht gemacht, weil ich den ganzen Quatsch geglaubt habe. Was sollen die Leute machen? Ich glaube, es ist wirklich so wie die drei Affen. Und ich sage das wertfrei. Das kann sein, dass man so sich diesen Schutzwall aufbaut, damit man jetzt irgendwie weiterhin fröhlich durchs Leben rennt.
Also, ich höre das jetzt. Ich weiß nicht, ob das gut, sag ich natürlich als Pastor, ob das gut für die Seele ist, wenn ich lebenslang mit dieser Last rumlaufe. Ich weiß nicht, ob es nicht auch befreiend ist, wenn man das einfach mal zugeben kann, dass man auf einer falschen Bahn, auf einer falschen Schiene gesessen hat. Ich habe mal vor anderthalb Jahren einen wunderbaren Anruf gekriegt von einer Dame, die sogar heute unter uns sitzt. Eine ehemalige Ärztin, die gesagt hat, Herr Pastor, ich muss Ihnen mal eins sagen. Am Anfang habe ich gedacht, Sie sind durchgeknallt. Aber Sie haben recht gehabt von Anfang an. Und damit war die Sache erledigt. Und ich fand das unglaublich schön und befreiend und bin da bis heute total dankbar. Und das würde doch wahrscheinlich unserer Gesellschaft gut tun.
Ja, aber diese Größe, wie auch immer jetzt die Dame hier ist, diese Größe, das sage ich jetzt nicht, weil ich nett sein will, aber diese Größe haben nun mal viele Menschen nicht. Da gehört ja eine Menge Mut dazu, das so zu machen. So, also da brauchen sie echt ein Rückgrat. Und das fehlt hier.
Dann kommen wir natürlich eigentlich gleich automatisch zu dem politischen Klima in unserem Land. Ja, ich meine, insofern, wenn ich das jetzt so betrachte, auch wie Sie das schildern, wie Sie das einschätzen, dann sehen Sie ja eigentlich, dass eine Aufarbeitung, eine wahrhaftige Aufarbeitung nicht erfolgen wird.
Nee, wird sie nicht.
Ja.
Nein, wird sie nicht. Und das ist auch, ich sag mal so, was erwartet man von einer Aufarbeitung? Letztlich eine Aufarbeitung, das wäre ein relativ kleiner Kreis von Menschen, nämlich die damalige Führungsriege aus Wirtschaft und Politik, die sagen müsste, pass mal auf, wir haben wirklich was falsch gemacht. Es tut uns leid und wir sind raus. Wir haben einen Fehler gemacht und wir geben unseren Auftrag zurück, weil wir konnten ihn nicht erfüllen. Passiert aber nicht. Herr Spahn wird wieder Minister.
Ja.
Nichts gelernt. So. Und was das politisch bedeutet, und ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass ich nicht wähle, und das ist auch so. Also nicht, dass das jetzt als Wahlwerbung für die AfD verstanden wird, das ist es nämlich nicht. Ich glaube, und das sage ich immer wieder in Diskussionen, dass dem politischen System in Deutschland, also den politischen Akteuren, dass denen nach wie vor nicht klar ist, was sie in den Jahren 2020 bis 2023, 2024 kaputt gemacht haben. Wenn sie sich die vorvergangenen Europawahlen angucken, da waren die Grünen ganz weit oben. So, dann kam Corona, jetzige Europawahl, bei den jungen Menschen, bei den U21-Wählern, jetzt ist es die AfD und zwar krachend. Ich bin überzeugt davon, das sind genau die Jugendlichen, die sagen, pass auf, die AfD waren die Einzigen, die nicht die Schulen schließen wollten, die uns nicht unter Maske gezwungen haben und die uns nicht haben zwangsimpfen lassen wollen. Das kann man jetzt wertfrei sehen. Aber ich glaube, das ist der Politik nach wie vor immer noch nicht klar, was das für nachhaltigen Schaden und Vertrauensverlust gerade bei den jungen Menschen angerichtet haben. Also und das wird diese Corona-Zeit, die wird das politische Klima, dadurch bin ich überzeugt, indirekt die nächsten 20, 30 Jahre mehr prägen, als es den meisten Menschen wahrscheinlich lieb ist.
Also ich muss mal sagen, mir geht es selber auch, dass ich das innerlich noch nach wie vor irgendwie doch schwer nachtrage. Ich will jetzt mal auch einen Dank an den Nordkorea und an Heiko Schulze hier sagen. Es war ja möglich, in der Zeit auch Gastkommentare zu schreiben. Und ich habe mir noch mal einen Gastkommentar, den ich schreiben durfte, im Dezember 2022 rausgesucht, ja. Und ich lese da draus noch mal ein kleines Stück vor, um die Brisanz deutlich zu machen. Ganz lapidar fiel vor kurzem der Satz unseres Gesundheitsministers, die Impfung schützt nicht mehr vor Ansteckung. Er begründete damit das Auslaufen der Impfpflicht im Gesundheitswesen. Erinnern Sie sich noch? Vor einem Jahr, also Dezember 21, fegte die größte Hasswelle, die es je in der Geschichte der Bundesrepublik gegen einen Teil unserer Bevölkerung gab, durch unser Land. Sie richtete sich gegen die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten. Das Vokabular war unerträglich. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Was es jetzt braucht, ist nicht mehr Offenheit, sondern ein scharfer Keil. Einer, der die Gesellschaft spaltet. Wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas Schlimmes? Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen, sondern ziemlich weit rechts unten. Und so ein Blinddarm ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben. Dann, wir müssen im Notfall Menschen mit Geldauflagen zum Impfen zwingen. Kein Impfgegner wird wie ein Staatsfeind behandelt. Er darf nur hoffentlich bald nicht mehr unter die Leute gehen, weil er ein gefährlicher Sozialschädling ist. Und mitten zwischen diesen Hassparolen die Nachricht, im Fall der 5 Toten in Königs Wusterhausen sind Details aus dem Abschiedsbrief des Vaters bekannt geworden und sie deuten auf Sorgen des Mannes vor einer Verhaftung wegen eines gefälschten Impfzertifikates hin. Daraus ergab sich nach Justizangaben die Befürchtung des 40-Jährigen, dass man ihm und seiner Frau die 3 Kinder wegnehmen werde.
Also das ist der Wahnsinn, oder?
Es ist doch so fürchterlich. Krass. Also ich muss sagen, das kommt mir immer hoch. Ich habe einen Freund, der wohnt in der Nähe, wo diese Familie begraben ist. Und da kriege ich also eigentlich nicht verarbeitet, dass politisch Verantwortliche aus der Zeit bis heute im Amte sind und auch schon wieder vorgesehen sind für die nächsten Ämter. Mhm.
Ja. Ja, man darf das nicht vergessen. Ich meine, das ist keine 50, keine 60, keine 70 Jahre, die ganzen Sprüche von Blume, Bussetti und sonst was. Ne? Ich meine, das ist keine 3 Jahre her.
Aber ich will jetzt noch mal, um jetzt nicht nur bei diesem Thema zu bleiben, ich würde noch mal jetzt auf das Thema mit der Meinungsverengung kommen. Ja, im Prinzip ist das ja schon in der Rede von Gidi Wenz angesprochen worden, dass das ein ganz großer Feind ist der inneren Konstitution von Europa, die Meinungsverengung. Und vor 2 oder 3 Tagen hat INSA veröffentlicht, dass jeder 3. Deutsche sich nicht traut, die eigene Meinung zu sagen. Wie empfinden Sie das?
Ich glaube, man kann das nicht so trennen von dieser ganzen Corona-Geschichte, weil da ist das durchgesetzt worden und das ist irgendwo hängen geblieben. Ne? Ich meine, auf Bayerisch würde man jetzt sagen, da treiben heute die nächste Sau durchs Dorf, aber das stimmt ja. Ich meine, es gab Corona, dann war Corona vorbei, ne? Und dann hat es kein halbes Jahr gedauert und ich habe in Berlin 120.000 Menschen auf der Straße gesehen, die erklärt haben, also man müsste jetzt im Prinzip schon vielleicht gegen Herrn Putin in den Krieg ziehen. Kann man doof finden. Ist auch doof, was da unten passiert, ne? Aber die Angst vor Corona ist ja von einer Kriegsgeilheit. Man kann es sich anders nennen, abgelöst worden. So. Also. Und man durfte nicht sagen, na, Corona ist vielleicht doch nicht so schlimm. Und man durfte auch nicht sagen, ja, vielleicht kommt es ja doch aus dem Labor, ne? Durfte man alles nicht sagen. Kurz danach durfte man nicht sagen, ja, aber vielleicht sollten wir doch keine Waffen liefern, weil Waffen liefern heißt ja erstmal mehr Krieg. Völlig unabhängig, wie man da wirklich zu steht, ne? Aber dass es quasi, also dass es so viel falsche Meinung gibt und dass falsche Meinung auch sozial so viele Nachteile hat, diese soziale Ächtung, das hat in der Corona-Zeit angefangen und das zieht sich ja bis heute letztlich durch. Und ich meine, jetzt wird es ja Jetzt wird es ja im Prinzip sogar ein Gesetz gegossen. Also, ne, wenn das durchgeht, dass Lügen sozusagen unter Strafe gestellt werden kann. Bestes Beispiel ist tatsächlich die Labortheorie. Vor 3 Jahren hätten sie nach der Gesetzeslage jetzt, ne, die jetzt kommen soll, dass Lügen unter Strafe gestellt werden und gezielte Verbreitung von Desinformation. Vor 4 Jahren hätte man in diesem Gesetz Ärger dafür bekommen, dass man sagt, Corona kommt aus dem Labor. Heutzutage sagt sogar Herr Drosten, ja, das haben wir schon immer für möglich gehalten. Also so viel zum Thema Meinungsfreiheit. Nur auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch sagen, also es ist ja nicht so, dass man hier sofort nach Bautzen kommt, wenn man was sagt. Was halt ist, man kriegt sofort, also der Gegenwind ist halt schon sehr hoch, ne? Und es wenden sich schon sehr, sehr schnell sehr viele Leute ab. Also es gibt ja wenige Leute, die noch mit einem diskutieren wollen. Entweder du bist für mich oder du bist gegen mich. So, ne? Und alle müssen einer Meinung sein, dann ist alles gut. Und wenn nicht, rede ich nicht mehr mit dir. Ich für mich persönlich, das hat jetzt aber eher was mit dem Menschen Philipp de Björn und nicht mit dem Chefredakteur Philipp de Björn zu tun. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, der Kreis der Menschen, mit denen ich mich gerne und freiwillig treffe, der ist ganz schön zusammengeschmolzen in den letzten 5 Jahren. Das ist so. Ich will mich nicht mehr mit Menschen treffen, mit denen ich mich nicht auch ordentlich zanken kann. Wissen Sie? So, und das... Man kann sich aber trotzdem, also ich sag mal so, also ich sag nach wie vor, was ich sagen will und ich kann es auch sagen und ich glaube nicht, aber Volksklopfen, dass es irgendwann wirklich verboten wird. Die soziale Ächtung, mit der muss man halt klarkommen. So. Und ich glaube, weil Sie gerade Insa-Umfrage sagten, ich glaube, viele Menschen haben halt Angst davor, dass sie was öffentlich sagen und dann sozial geächtet werden. Ja, das kann passieren, aber ja, muss man abkönnen.
Man hat ja jetzt manchmal, Sie haben es ja angesprochen, dass Ihre Frau aus dem Osten Deutschlands stammt. Ja, man denkt natürlich, ich bin ja auch im Osten Deutschlands aufgewachsen, man denkt natürlich öfters so zurück. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen mit meiner Frau das Gespräch zu dem Thema und da ging es uns beiden so, dass wir gesagt haben, in der DDR-Zeit, wenn man da politisch völlig schief lag, da hat wenigstens die Kirche noch in der Regel zu einem gestanden und man hatte immer noch, es gab ja noch den Westen als zweites System. Ich habe heute schon den Eindruck, dass die Leute viel mehr auf sich allein gestellt sind. Wenn ich daran denke, wie viele Leute haben jetzt noch Gerichtsverfahren am Hals aus der Corona-Zeit, so viel ich weiß, gibt sogar Ärzte, die noch im Gefängnis sind. Und das ist doch der Öffentlichkeit kaum bekannt.
Und es das ist der Öffentlichkeit schon bekannt, das interessiert die Öffentlichkeit.
Aber es spielt im Prinzip keine Rolle im öffentlichen Geschehen, im Meinungsbild oder so, überhaupt nicht, nicht? Ja, und das ist ja eigentlich erschütternd, nicht? Wir haben andere Länder, da gab es eine Amnestie dazu.
Ja, das wird in Deutschland nicht passieren, wie gesagt, weil es die Öffentlichkeit nicht interessiert. Das ist dasselbe wie mit den RKI-Files. Also, ich war ja am Anfang mit dabei und wusste auch relativ schnell eben von hier Frau Velasquez, was da drin steht. Und wir sind echt davon ausgegangen, dass das wirklich einen Impact gibt. Also, dass da was bebt. Das ist ausgeblieben. Es interessiert die Gesellschaft nicht, weil sie mitgemacht hat. Die wollen das nicht wissen. Und das ist hier mit Gerichtsverfahren und Co. Natürlich wissen die, dass es Ärzte gibt, die, weil sie 10 falsche Maskenatteste ausgestellt haben oder 100, was weiß ich, dass die noch im Knast deswegen sitzen. Das weiß die Öffentlichkeit schon, aber sie wollen es nicht wissen. Und irgendwo wird es ja schon richtig sein. Zwinker, zwinker. Wissen das so? Das schön ist das nicht.
Nein. Eigentlich erschütternd.
So. Ja.
So, jetzt stelle ich mir vor, Herr de Björn, ja. Nein, ich frage Sie erst noch mal, Sie haben es schon angeschnitten. Sagen Sie erst noch mal so, es gibt jetzt das, wie heißt es, Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja, und jetzt gibt es die Meldestellen für Verschwörungstheorien.
Alles, was ein Staat so braucht.
Wird Ihnen da nicht mulmig, auch wenn Sie an Ihren Beruf denken?
Ja und nein. Also, für mich selber wird mir dann nicht mulmig, weil also als Journalist bin ich Gegenwind gewohnt, so, und zwar wie gesagt schon aus Axel Springer Zeiten, so, ich kenne das, und ich sag mal so, Konflikte mit dem Staat. Ich hatte in der Zeit von 2023 das Ordnungsamt alle Naslang irgendwie vor unserem Gartentor. Wir haben ein relativ großes Grundstück und wir haben damals halt die Lockdowns los, ging halt endlich in der Kita und in der Schule gesagt, pass auf, bei uns ist immer auf und ihr könnt rein und das ist auch ein Gartenhaus, da könnt ihr auch drin schlafen und ihr müsst doch nicht klingeln, da ist auf, ihr wisst, wie er reinkommt, so. Und da gab es ständig irgendwelche Nachbarn, die angerufen haben zu sagen, die verstößen gegen die, wie hieß das noch, gegen die Ein-Freund-Regel, gegen die Ein-Familien-Regel. Das war ja so reglementiert, wie viele Leute man sehen durfte und wer wohin durfte und so, ne? So. Also von daher, mein Gott, die haben wir wieder weggeschickt und dann hat das mal ein bisschen Geld gekostet und da gab es mal lautere Diskussionen, aber es hat letztlich alles geklappt. Und deswegen sind mir persönlich solche Meldestellen relativ egal. Also das ist, es interessiert mich nicht. Sollen sie machen. Und ich glaube auch, dass solche Dinge wie solche Meldestellen, das braucht zwei Dinge, dass die funktionieren. Es braucht zum einen die Leute, die da anrufen, und es braucht aber zum anderen die Leute, die davor Angst haben. Weil wenn sich niemand dafür interessiert, dann verlieren solche Dinge irgendwie ihre Wirkung, glaube ich. Auf der anderen Seite, was mir Sorgen macht, ist, dass es so viele Menschen gibt, die davor Sorge haben. Ne? Und dann ihr Verhalten anpassen, aus Angst gemeldet zu werden. Und das verurteile ich nicht. Wenn da jemand Angst vor hat, ne, weil er vielleicht halt auch wirtschaftlich davon abhängig ist, wenn ihn jemand beim Chef meldet, dass er seinen Job verliert. Also diese Gründe gibt es ja und die sind auch berechtigt. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber mir persönlich, diese Meldestellen, das ist mir vollkommen egal. Also Journalist finde ich schlimm und da können wir auch Haltung zeigen, aber als Privatmensch sollen sie mich melden. Jeden Tag melde ich mich gerne selber mit.
Ich hoffe es, dass es das Klima nicht so sehr beeinträchtigt. Wobei natürlich, wenn jetzt schon jeder Dritte Sorge hat, seine Meinung zu sagen, sehe ich ja schon eine Entwicklung dahin. Ja, und und wie gesagt, ich glaube, es gibt genug Leute, die mal ganz gern ihre Nachbarn anschwärzen.
Ja, also, man muss es ignorieren.
Ja.
Also wie gesagt, deswegen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass solche Systeme auch immer von der Angst der Menschen leben. Und wenn man einfach sagt, ja, das könnt ihr ja machen, dann melde mal und schreibt mir einen Brief oder schickt mir ein Foto, wenn ihr mich gemeldet habt. Schönen Dank dafür und jetzt kümmere ich mich um wichtige Dinge. Dann nimmt man diesen Dingen die eigentliche Gefahr, die da inne wohnt. Es müssen halt nur genügend Leute sagen, es interessiert mich nicht.
So, jetzt stellen wir uns mal vor, Herr de Bion, Sie kommen also nach Neubrandenburg, fahren über den Marktplatz und da steht eine Pappfigur, die vielleicht einer Ministerin, Innenministerin oder einem anderen Minister ähnlich sieht, mit einem Schild und da hat sie ein großes Jesuswort drauf. Da rief Jesus die Jünger zu sich und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher die Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht missbrauchen. Was schätzen Sie denn so, was mit dieser Pappfigur passiert?
Was schätzen Sie denn?
Also ich habe das schon mal so ähnlich erlebt. Soll ich Ihnen das erzählen, wie ich das erlebt habe?
Sehr gerne.
Das war köstlich. Und zwar, als ich am 1. August 2000 zu der Demonstration in Berlin war, und 2020 zu der Demonstration in Berlin war und da erlebte ich, wie ich komme leider nicht mehr auf den Namen, war im Vorfeld ein Dresdner Künstler mit einer großen Gandhi Zeichnung von Dresden nach Berlin gelaufen. Und diese Demonstration, also diese Figur mit dem Gandhi-Bild war also mit bei der Demonstration und dann erlebte ich, wie also vier schwer bewaffnete Polizisten das Gandhi-Bild abführten, verhafteten und abführten. Schätzen Sie, es würde Ähnliches passieren?
Das kann gut passieren, ja. Ja, doch, glaube ich schon. Also ich meine, das sind ja alles keine Medienmärchen, ne? Ich meine, sei es jetzt irgendwie Schwarzkopf, Habeck oder sei es Märchenerzählerin, wofür der Mann ins Gefängnis gegangen ist, der Frau Schwesig, der Märchenerzählerin genannt hat, so. Das gibt's ja alles. Und so eine Figur, das ist ja Majestätsbeleidigung. Also, es ist schon, vorsichtig gesagt, es ist schon schräg, dass das heutzutage so möglich ist. Ne? Also, ich erinnere mich, mein Gott, wie alt war ich da? Da war ich klein. 6, 7 vielleicht, da gab es so eine Serie Spitting Image, ne? Also wo sämtliche Politiker so völlig abgedreht dargestellt waren und das gab es danach später auch, das hieß dann Hallo Deutschland, ne? Also im Prinzip alles im Turm, das wäre heute ja alles strafbar. Das ist schon... Mhm.
ungut,
sagen wir mal so.
Ich las mal in der Biografie von Hannelore Kohl, und ich glaube, es ist ja vielen hier bekannt, er wurde ja oft Birne benannt, und es passierte nichts. Sie selber beschrieb in der Biografie, wie sie darunter gelitten hat am Anfang, ja, unter dieser Erniedrigung. Aber wie gesagt, es passierte ja nichts, ja. Ich will noch mal so zum Anfang zurückkommen. Es war auch über ihre, sie erzählt haben kurz von ihrer familiären Situation. Wie geht es Ihnen, wenn Sie an die Zukunft Ihrer Jungs denken?
Jo. Ich sag mal so, man kann die Gesellschaft verändern, dass sie, also puf, das ist ein bisschen schwierig. Man kann die Jungs darauf vorbereiten, dass sie mit allem klarkommen. Und ich will jetzt ja hier nicht rumschwurbeln und sagen, Jungs, sobald ihr alt genug seid, verlasst das Land, ne, weil das sehe ich irgendwo auch nicht so richtig ein. Warum sollte ich ihnen das raten? Weil ich meine, die sind hier geboren und sie sind eigentlich sehr schön hier. Aber naja, und noch ein zweites, so dieses, man sollte keine Kinder in diese Welt setzen, so tick ich nicht, ne? Aber diese Sorgenfreiheit, die ich hatte, und ich meine, ich bin Ende der 70er geboren, da war die RAF in Deutschland, in Westdeutschland war nicht so lustig alles. Dann Schleierfahndung und Co., das war schon auch sportlich. Dann die 80er Jahre, ja, die waren ja auch, ne, die Mittelstreckenraketen, hatten wir doch immer Angst vor dem Atomkrieg gehabt. Also es war ja auch nicht eine komplett sorgenfreie Zeit. Die 90er Jahre dann, ja, da gab es ja keine wirkliche Bedrohung. Aber dann kam 9/11, ne, und also da war schon immer was los, ne? Sorgenfrei war es nicht. Aber ich glaube, dass die Welt, in die meine Jungs, die sind jetzt 5 und 9 reinwachsen, die ist deutlich, da muss man schon mehr aufpassen, dass man nicht unter die Räder kommt. Und man muss sehr viel wehrhafter sein. Das glaube ich schon. Und ich glaube, ich kann die Jungs dann nur darauf vorbereiten, dass sie da gut durchkommen. Ich mache mir keine Sorgen um sie, aber ich sorge dafür, dass ich mir keine Sorgen machen muss, sagen wir mal so. Oder ich versuche dafür zu sorgen.
Wie bereiten Sie sie vor, dass sie gut durchkommen?
Sollten so werden wie Papa. Nein, das sind halt so. Also mir hat das zum Beispiel für den Großen hat mir das wahnsinnig leid getan. Der war 6, als das losging. Der hat das erste Schuljahr voll in der Corona-Pandemie mitgekriegt. Und ich weiß noch, wie meine Frau im Juni 2020, als es losging mit der Maskenpflicht, sie gesagt hat, du wirst sehen, unser Kind wird mit Maske in die Schule gehen. Und ich damals noch gesagt habe, ach Quatsch, komm, halbes Jahr, das ist nervig, was soll's, wird er nicht so. Und er musste es dann. Und er hatte das, gut, der Name ist ja nicht bekannt, deswegen kann ich das erzählen, er hatte das Glück, dass er eine Lehrerin hatte, die gesagt hat, also ich muss den Kindern Lesen und Schreiben beibringen und deswegen müssen die meinen Mund sehen und ich muss den Mund von meinen Schülern sehen, ansonsten funktioniert das nicht. Also Kindermaske runter. So, das war das Glück. Und da habe ich ihm gesagt, siehst du, du musst das nicht aufziehen. Ich mach das nicht, Mama macht das nicht. Ich verbiet's dir nicht und du kriegst auch keinen Ärger dafür. Ne? Das wollte ich ja auch nicht. Aber wenn sogar deine Lehrerin, Frau, das sie macht, siehste, vielleicht haben wir ja doch alle recht. So. Und das hat er halt, ja, sehr kleiner Junge dann halt gelernt. Aber es gab zum Beispiel auch so eine Erfahrung. Ich will nichts Falsches erzählen. Ich glaube, es war im zweiten Lockdown. Also ich wollte auf jeden Fall zu H&M mir das, was sich Männer bei H&M so kaufen, nämlich Strümpfe und Unterhosen, wollte ich mir die kaufen gehen und habe meinen Sohn mitgenommen. Und mein Sohn war natürlich nicht geimpft und der Gorilla da an der Tür wollte irgendwas sehen, dass ich da rein durfte. Und dann habe ich ihm irgendwas gezeigt, dass ich da rein durfte. Dann sagt er, ja, aber, und er, dann habe ich gesagt, was willst du, der ist 7. Er sagt, ja, dann kann der aber nicht mit rein. Der ist 7, da kann ich mit rein. So, und dann hat sie mich halt ein bisschen genervt, dann habe ich den angemotzt, dann hat der mich angemotzt und wie das dann so verläuft. Und dann hat man sich gegenseitig erklärt, wer der Beste, wie es halt so ist, ein bisschen Katergehabe, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann irgendwann gesagt, komm, Toni, dann gehen wir jetzt. So, jetzt sind wir gegangen und dann, das eigentlich Interessante, das waren jetzt Schönhauser Alleakarten. Dann kam man auf der anderen Seite, also innerhalb der Alleakarten, aber wir sind über die linke Seite gelaufen, rechter Seite kamen 3 Polizisten, aber Maskenpflicht, ne, so. Wir waren auch rechter Seite und die kamen uns entgegen. Und da sagte mein 7-jähriger Sohn zu mir, Papa, lass mal auf die andere Seite gehen. Und da sag ich, wieso? Ja, weil wir haben ja keine Masken auf und da kommt die Polizei. Und ich will keinen Ärger. So, Und das Schlimme war, eigentlich will ich ja, dass ein 7-Jähriger weiß, wenn er eine Uniform sieht, die helfen mir, wenn ich allein bin, ich gehe da hin. So. Aber dass ich dem 7-Jährigen in dem Fall nicht mal sagen konnte, ist doch nicht so schlimm, sondern dass ich wirklich sagen musste, ja, stimmt, hast recht, lass mir rübergehen. Kein Bock auf noch eine blöde Diskussion. Das sind so Sachen, sowas bringt man einem 7-Jährigen bei. Und das ist schade, dass ein 7-Jähriger das lernen muss, weil der hat das natürlich nicht vergessen. Ne? So, und der hat heute zum Beispiel relativ wenig Respekt vor Polizisten. Also, ne? Das ist niemand, der jetzt irgendwie ACAB schreit oder sonst was, er ist ganz weit weg von. Ne? Jetzt ist er 9. Aber er hat natürlich schon gesagt, nur weil jemand eine Uniform anhat, muss das nicht richtig sein, was der macht. So, und das hat er früh gelernt. Aber das wird ihn wahrscheinlich, hoffentlich, in vielen anderen Situationen vielleicht weiterhelfen. Ich hoffe, Sie können mir folgen und das war jetzt nicht zu um die Ecke.
Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, wir haben jetzt schon fast eine Stunde geschwatzt.
Oh Gott.
Ja, ja. Ich komme jetzt nochmal auf den Anfang zurück. Das fand ich eigentlich sehr schön. Sie haben nämlich am Anfang den Journalistenberuf beschrieben und mit ein paar Worten, die meine Großmutter zu mir gesagt hat, als ich mich entschied, Pfarrer zu werden. Ja, da hat sie nämlich gesagt, du musst dir im Klaren sein. Im Ursprung wollte ich eigentlich Forstwirtschaft studieren und das klappte aber nicht aus politischen Gründen. Und ich habe dann Theologie studiert und da sagte sie, du musst dir im Klaren sein, es geht nicht darum, beliebt zu sein. Du bist einer Wahrheit verpflichtet und du wirst Situationen erleben, wo du allein auf dich gestellt bist. Sei dir dessen bewusst. Das wünsche ich Ihnen sehr, dass Sie das auch durchhalten.
Werde ich versprochen.
Sehr, ja. Jetzt danke ich erstmal für das lustige, erfrischende, sage ich mal so, ernste und auch erfrischende Gespräch. Es hatte auch lustige Züge, das ist auch schön, das brauchen wir, ja.
Darf ich da noch ganz kurz was zwischen sagen? Das ist nämlich, glaube ich, auch, also das ist mir jetzt persönlich wichtig. Und das ist nämlich auch noch was, was ich meinen Jungs auch mitgegeben habe oder immer versuche mitzugeben. Man darf unterm Strich, also jetzt verstehen Sie es nicht falsch, aber man darf es nicht alles zu 100% ernst nehmen, sonst dreht man irgendwann durch. Und das meine ich wirklich so. Und das habe ich auch, also das war auch das Lebensmotto von Jürgen, also Jürgen Mladek und mir, ne? Das ist natürlich, es gibt wichtige Dinge und natürlich, das bedeutet nicht, dass es einem egal ist. Aber so, wenn man alles zu 100% ernst nimmt und auch jedes Gegenüber zu 100% ernst nimmt, gerade in solchen Zeiten wie Corona, dann würde man irgendwann durchdrehen. Also wichtig ist, dass man sich irgendwie mal ein bisschen, und wenn es ganz böser Galgen oder schwarzer Humor ist, den muss man sich irgendwie bewahren, ansonsten verzweifelt man irgendwann.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.